Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Nach einem mehr oder weniger untippbaren Spieltag, ich habe tatsächlich erst 2 Pünktchen geholt, aber es hat auch noch keiner der Top 5 gewonnen, noch nicht. Und nach so einem Spieltag haben wir jede Menge Themen für euch. Tabellenführer, die können nicht mehr gewinnen, Getafe kann nicht mehr verlieren, es gibt quasi keine Hoffnung mehr in Valladolid. Es gab natürlich einige Aufreger und rote Karten und nicht gegebene rote Karten und rote Karten, die keine waren, aber siehe an, es gibt auch noch andere Clubs, die sich über Schiedsrichter aufregen können und öffentlich und so weiter. Dazu gab es die Copa-Auslosung, Real hat ja noch Champions League, also das riecht mal wieder nach einer vollen Folge, oder Alex?
Ja, und das riecht oder fast schon stinkt ein bisschen nach der dritten Folge in Folge, ja, ist richtig, ja. In der wir sehr ausladend über Schiedsrichter sprechen müssen, werden, wollen, wollen zumindest von meiner Seite nicht, aber es gab eben einfach wieder sehr, sehr viele kontroverse Szenen. Ich weiß nicht, ob wir drum rumkommen, Nils. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Ich fürchte nicht, weil manches ja auch hier und da spielentscheidend war. Und wie gesagt, weil nicht nur Real Madrid sich mittlerweile da öffentlich äußert und das kritisiert und so weiter darauf hinweist. Also ja, wird jetzt wahrscheinlich keine leichte Kost, diese Folge. Wir versuchen trotzdem auch ein paar positive, nette, angenehme Themen zu finden. Aber wenn ich vorhin schon genannt habe, dafür kann ich mehr gewinnen. Dann würden auch hier manche Zuhörer vielleicht es vorziehen, sich die Zehennägel ziehen zu lassen, als die Folge fertig anzuhören. Und wenn ich allein jetzt schon zur Copa del Rey-Auslosung komme, könnten vielleicht auch da Barca-Fans sagen, blödes Thema. Also für Madridistas lohnt sich zumindest der Teil jetzt mit der Copa del Rey-Auslosung.
Ja, du warst sehr happy über die Auslosung, ne? Du warst sehr zufrieden. Vorsichtig, ne? Es kann immer gefährlich sein, über Auslosungen zu jubilieren und dann zack, ne? Klar. Aber ja, auf dem Papier sicherlich das angenehmste Los. Also kein Clásico für Real Madrid, kein Derby Madrileño. Nur in An- und Abführung Real Sociedad, der aktuell Tabellenelfte. Die auch schon mal furchteinflößender waren in den letzten 2, 3, 4 Jahren, die einfach überhaupt nicht gut drauf sind, jetzt auch wieder eine 3-0-Klatsche kassiert haben, ne? Bei Betis, aber darüber sprechen wir gleich, weil da gab es auch ein paar Schiri-Umstände, die dazu geführt haben. Aber auf jeden Fall ist Real Sociedad sicherlich, ohne ihnen zu nahe zu treten, das leichteste verbliebene Los. Und dann hat Real nicht nur diesen Gegner gezogen, den leichtesten, sondern auch noch das Rückspiel zu Hause im Bernabeu. Mhm. Also ich glaube, besser konnte es nicht laufen für Real Madrid.
Nee, schon klar, auch Real Sociedad kann unangenehm sein und hat Real auch schon mal aus der Copa del Rey geworfen, damals noch mit Ødegaard und Isak, ich weiß, aber alle drei anderen Top-Favoriten haben sich gefreut oder haben sich erhofft, da Real Sociedad zu kriegen. Real Madrid hat es bekommen, plus noch das Rückspiel zu Hause, also da ist es mal Losglück, nachdem Real die letzten Jahre auch mal Bilbao, zweimal Atletico, einmal Barca und so weiter hatte, deswegen nehme ich das sehr gerne so, wie das jetzt gekommen ist, ohne dass das heißt, dass es jetzt easy wird, aber Real Sociedad ist in dieser Saison eine noch schwächere Mannschaft eigentlich, als es schon in der Vorsaison war. Da waren sie auch noch nicht so gut drauf mit der Champions League Doppelbelastung. Von dem her ist das gut. Und ja, so kann es dann eben erst im Finale am 26. April in Sevilla Clásico oder Derby geben. Für Real Madrid ist jetzt natürlich dann Pflicht, die Finalteilnahme. Sonst hätte man auch sagen können, ja, jetzt irgendwie auf Atleti oder Barca treffen. Na gut, dann halt 2 Spiele und dann war es das leider. Aber so muss da Real natürlich weiterkommen. Die Hinspiele sind auch schon nächste Woche. 25. Februar Barca gegen Atletico. Am 26. dann Real Sociedad gegen Real Madrid. Alle Spiele im Halbfinale sind, gibt wieder Rückspiele, sind um 21.30 Uhr. Natürlich, 21 wäre wirklich viel zu früh. Und dann über einen Monat später, 1. April Real Madrid gegen Real Sociedad und 2. April Atletico gegen Barca. Ja, da weiß ich nicht, ob man da jetzt sein Geld drauf setzen sollte auf Derby-Finale. Wie gesagt, müssen alle erstmal das Ding gewinnen und Barca ist ja auch ganz gut drauf und dürfte auf Rache aus sein nach dieser Liga-Hinspielniederlage gegen Atletico und Atletico vielleicht auch nicht mehr aktuell so top drauf wie noch, was weiß ich, im November, Dezember. Aber Rückspiel zu Hause ist da schon speziell im Metropolitano natürlich ein Faktor und da kann man sich jetzt schon ausmalen, wie das Hinspiel zumindest in Barcelona verlaufen wird, dass da auch da Atletico wieder wie im Liga-Hinspiel lange wenig machen wird, später vielleicht nochmal Sörloth einwechseln, auf eine Glocke hoffen und das reicht dann wahrscheinlich. Also da will ich echt nicht tauschen mit euch.
Ja, verstehe ich. Ja, es gibt zwei Sichtweisen. Ich habe ja auch direkt getweetet, das unbequemste und schwierigste Los das Barca kriegen kann. With all due respect an Real Madrid, aber man hat ja bei den letzten zwei Klassikos gesehen, Barca, dieses Flick-Barca kann ganz gut mit diesem Real umgehen, weil sie eben so viel Lücken lassen beim Umschaltspiel. Und wenn Atletico mauert, wird es halt eben so ein Retafe-Spiel. Auch wieder, ich überzeichne einen Ticken, aber das wird halt nochmal 10-mal unbequemer mit einer wesentlich besseren Fußballmannschaft, wenn die dann defensiv stehen. Deswegen glaube ich, vom Matchup her ist Atletico unbequemer für Barca als Real Madrid. Heißt nicht, dass sie nicht gegen Real verlieren können oder würden, um Gottes Willen, aber einfach, ne, vom Matchup her, glaube ich, schwieriger, unbequemer, tougher. Aber dann gibt es auch die Sichtweise, naja, besser mit Hin- und Rückspiel auf eine sehr unbequeme Mannschaft treffen, als nur in einem Spiel in einem Finale. Also lieber Atletico vielleicht mit Hin- und Rückspiel haben, als nur im Finale. Kann man so auch sehen. Gleichzeitig hätte ich gegen Real Madrid lieber in Hin- und Rückspiel gespielt, als nur in einem Finale. Weil so kannst du jetzt im Finale kriegen und man weiß ja, Real Madrid und Final, das ist die eine Geschichte und die andere, ja, Vini musste ja auch nur einmal entwischen und schon so. Also deswegen, es gibt verschiedene Sichtweisen, kann man so oder so sehen. Aber ja, Rückspiel im Metropolitano, das ist eigentlich das, was mich quasi am meisten stört an An- und Abführung. Also was ich auch nochmal zum schweren Los noch erschwerend hinzukommt, weil man hätte das Rückspiel schon gern zu Hause gehabt. Also wenn du jetzt, selbst wenn du nur 1-0 gewinnst, dann weißt du im Metropolitano, boah, das wird so, so schwer. Oder wenn du eben nicht gewinnst, ach. Also das ist, ja, ein super Matchup für jeden neutralen Fan, glaube ich. Aber für Barca wird das Steine klopfen werden, glaube ich.
Ja, das wird einfach eklig. Fragt man die von Bayer Leverkusen, wie es im Metropolitano ist oder andere Teams, die zu einem Spitzenspiel dahin fahren. Ja, wie gesagt, nächste Woche die Copa-Halbfinal-Hinspiele. Danach die Woche geht es dann im Champions-League-Achtelfinale weiter. Diese Woche sind ja noch die Champions-League-Playoffs. Werden wir auch später noch drauf schauen. Aber wenn wir erstmal so jetzt auf La Liga die Kurve rüberkriegen, können wir erstmal mal wieder sagen, dass es irgendwie einen kuriosen Fluch für Tabellenführer gibt. Also klar, Real hat jetzt auch zum dritten Mal in Folge nicht gewonnen, aber es ist halt nicht das erste Mal, dass irgendwie das Spitzenteam in der Liga, ja, Punkte liegen lässt. Und da gab es ja diese Statistik, von den letzten 12 Spieltagen hat der Tabellenführer, mal Barca, mal Atleti, mal Real, 10-mal nicht gewonnen. Das ist schon auch irgendwie ziemlich wild und schwer zu erklären. Also das war noch im November war das Barca, die haben da von diesen 7 Spieltagen 6 nicht gewonnen, nur den Mallorca-Sieg gab es da zwischendurch. Atletico war dann einmal Leader, die haben Anfang des Jahres dann bei Leganés verloren, auch wild und kurios. Real Madrid ist dann seitdem jetzt 4-mal Tabellenführer gewesen, oder noch, immer noch, stand heute, Montagmittag, ne, die spielen ja heute Abend Barca, und hat von diesen 4 Spielen auch nur das erste gegen Valladolid gewonnen und danach eben nur 2 Punkte geholt. Also das ist wild. Wie will man das erklären, wenn ein Tabellenführer von möglichen 36 Punkten nur 10 holt? Also, hä?
Der Fluch des Leaders, ne? Mhm. Des Tabellenführers so ein bisschen. Ist es der große Druck? Eigentlich ja normalerweise nicht. Also wenn Mannschaften es gewohnt sind, an der Tabellenspitze zu stehen, dann zumindest Real Madrid und Barcelona seit Jahrzehnten, um nicht zu sagen Jahrhunderten. Also die können das ab. Es ist einfach eine kuriose, verrückte Statistik, ne? Eine Anomalie, die sich da ergibt in der Saison, die einfach nicht erklärbar ist, weil eben viele Ergebnisse auch nicht so ganz erklärbar sind. Mhm. Also mal losgelöst von Schiedsrichterfehlentscheidungen, die auch zu Punktverlusten dazu beitragen. Ne? Gab es jetzt auch, Stichwort Espanyol, Mbappé, dies, das. Aber es gibt eben auch einfach ein paar Spiele, die komisch verlaufen. Ne? Siehe Atletico Barca. 9 von 10 Mal gewinnt das Barca und dass es hinten raus auch noch verlieren, das war mal wieder der Atleti-Dusel. Stichwort Atletico bei Leganés, dass Griezmann, der die letzten 7, 8, 11 Meter souverän verwandelt hat, in der 90. ein bisschen Nervenflattern kriegen und ihn daneben schießt. Okay, da war es dann der Druck, aber nicht der Leader-Druck, sondern vielleicht der 95. Minute Elfmeter-Druck. Dann die Niederlage von Barca gegen Las Palmas, die war ja wirklich komplett komisch. Ne? Also es sind verschiedene Gründe pro Spiel, warum das mal nicht geklappt hat. Aber dieses insgesamte Bild, das ist schon komisch, ne? Dass immer der Tabellenführer plötzlich die Flatter kriegt. Schon seltsam.
Sehr wild, ja. Und zeigt eben auch mal wieder, dass es irgendwie kein Team in dieser Saison gibt, das irgendwie so da weg davon marschiert und dann eben weniger Patzer hat. Also Real hat 9 Spiele nicht gewonnen, Atletico hat 10 Spiele nicht gewonnen, Barca steht bei 8 Spielen, die natürlich vielleicht den rein fußballerisch besseren Fußball spielen, sportlich besseren Fußball spielen, bla, aber halt auch hier und da ihre Schwächephase hatten und jetzt halt eben da mit Rückenwind wieder kommen. Aber auch da heute Abend eben noch Barca gegen Rayo Vallecano. Das sind eigentlich die aktuell 2 formstärksten Teams, wurden jetzt nur noch durch Getafe überholt. aber da ist jetzt auch nicht unbedingt super sicher, dass da Barca das Ding gewinnt. Also vielleicht geht es so weiter in diesem verrückten Meisterschaftskampf, aber klar, Barca kann da eben jetzt auch mit einem Sieg vorerst wieder an die Tabellenspitze springen durch dann das bessere Torverhältnis. Der direkte Vergleich, der zählt ja erst nach dem Rückspiel und das dauert noch ein bisschen bis Anfang Mai. Von dem her, Barca hat die Tabellenführung aktuell mal wieder in der Hand und das auch, weil es, ja, will ich jetzt sagen, es Real Madrid aus der Hand gegeben hat, denn ja, wir hatten jetzt schon zuletzt bei Espanyol und dann auch gegen Atletico gesagt, da kann Real Madrid gar nicht so viel und da würde ich jetzt auch ein bisschen bei Osasuna dabei bleiben, dass eher 7 Punkte geklaut wurden, ne, die du einmal verloren hast und dann 2-mal unentschieden. Du hattest genug Chancen, ja, Modric, Vini hat 2-mal Top-Chancen vergeben, gar keine Frage und Ancelotti wechselt nur einmal, kann man auch irgendwo kritisieren und trotzdem hat Real gar nicht so viel da falsch gemacht bei Osasuna, die eben, ja, mal wieder von, also jetzt kommen wir doch wieder natürlich schnell zu diesem Schiedsrichter-Thema, also bei Real passieren vorne 2, 3, 4 komische Sachen. Okay, schaltet sich der Videoschiedsrichter nicht ein, was war da? Und dann im eigenen Strafraum ist dann gleich der Videoschiedsrichter da. Und den kann man so auch geben, auch wenn die Aktion natürlich vorbei ist. Und Kammerwinger war da einfach ein bisschen zu stümperhaft, zu schlampig agiert. Er muss natürlich irgendwo versuchen, den Schuss zu blocken, aber nicht so auf den Gegner draufdrehen. Und dann triffst du natürlich einen mit Budimir, der jetzt in dieser Saison die meisten Elfmeter rausgeholt hat, 5 Stück. Und auch seit VAR-Einführung war das jetzt schon sein 11. Elfmeter, den er rausgeholt hat. Das ist einer mehr als Vinicius und Fekir. Also auch da Budimir, so ein alter Haudegen. Ich finde den schon cool irgendwo. Und natürlich musst du da dann irgendwie auf 5 Meter gehen, wenn du so gestempelt wirst. Also da ein bisschen Selbstschuld von Mbappé. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann auch der Schiri sagen, ja, die Aktion war vorbei. Ich drücke auch da mal ein Auge zu, wenn ich vorher schon eben 3, 4 Augen zugedrückt habe, als es darum ging, als Bellingham und Vini 2-mal und bla gefallen sind. Aber ja, da sind wir schon wieder beim alten Thema. Und wie gesagt, Real Madrid auch deswegen aktuell jetzt 3 Spiele in Folge nicht gewonnen in der Liga.
Ey, ganz kurz zu Budimir, weil du ihn so gelobt hast, bevor ich die Idee vergesse. Backup-Stürmer bei Real Madrid, das wäre doch eine coole Geschichte. Der würde dir doch gefallen, oder? Ist mir jetzt so komplett spontan eingefallen, aber wir reden jetzt über, seitdem Joselu weg ist, ne? Das Plan B, mal einen richtigen Stürmer, einen Kopfballstarken, der wirklich nur Fox in der Box Neuner ist, der vielleicht super viel Erfahrung hat, also nicht der Jüngste ist und Spielpraxis braucht, sondern erfahrener Mann, La Liga kennt und einfach weiß, wo das Tor steht und eben zufrieden ist, wenn er ab und zu mal nur von der Bank kommt oder häufig nur von der Bank kommt und ab und zu mal, vielleicht mal auch von Anfang an spielt. Aber so bei dem Stürmertypus, der Real Madrid fehlt, fällt mir direkt jetzt Budimir ein, wenn du ihn so lobst. Ich weiß nicht, so teuer kann der ja nicht sein. Überweise ich halt mal 9 Millionen nach Pamplona.
Ja. Ist der beste Torjäger der Liga, gemeinsam.
Seit Jahren trifft er immer zweistellig, glaube ich. Also wirklich ein ausgewiesener Knipser, Fox in der Box. Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen. So, weiß nicht, ob Florentino Perez zuhört. Wenn ja, habe ich Ihnen jetzt mal einen kostenlosen Tipp gegeben. Zu dem Elfmeter, ich habe, das ist wieder so eine 50-50-Szene. Ne? Die wird so häufig nicht gepfiffen, Nils, und zwar in allen Ligen. Wie oft ich das schon gesehen habe und mich teilweise darüber geärgert habe, dass ein Spieler den Ball gerade so schießt, aber der Schuss ist auch noch nicht mal am Tor vorbei, der ist buchstäblich noch in der Luft Richtung Tor, geht vielleicht meist daneben, wird dann erwischt und es gibt keinen Elfmeter. Das passiert so dermaßen häufig. Und jetzt gibt es ihn plötzlich wieder. Und da bist du dann schon beim Thema mal so, mal so. Und das ist auch in der Bundesliga so häufig der Fall. Und auch in La Liga ist mir das so häufig aufgefallen. Und da ist einfach, das ist Glück und Pech wie die Münze werfen. Jetzt hast du mal wieder Pech gehabt, dass ein Schiri, beziehungsweise niemand der Schiri, der war, ihn darauf hinweist, weil der Schiri hat es ja nicht gepfiffen. Hast du einfach wieder Pech gehabt, dass der war, ihn darauf hinweist. 50% Münzwurfchance, dass ihn ein VAR von irgendeinem anderen Spiel nicht darauf hingewiesen hätte und dann gibt es keinen Elfmeter. Und dann sagt auch kein Mensch was, der Spieler regt sich ein bisschen auf, zack, weiter geht's, 10 Sekunden später juckt es keinen mehr. Das ist wieder so eine Sache, die wird mal so ausgelegt. Viel häufiger, meiner Meinung nach, gibt es da keinen Elfmeter, als dass es Elfmeter gibt. Also kannst du schon sagen, es ist nicht falsch, aber es ist wahrscheinlich Pech für Real Madrid. Ich habe eine ähnliche Szene jetzt gesehen, ich habe es hier nur als Screenshot. Offenbar gab es, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war es nicht, als Vini Junior noch die 20 hatte, also das muss dann wahrscheinlich 3 Jahre her sein, hat er offenbar auch einen Elfmeter in Osasuna oder gegen Osasuna bekommen, wo er auch den Pass schon gespielt hat. Ich sehe hier nur einen Screenshot gerade bei mir. Und dann auch erwischt wurde, da gab es ihn offenbar auch vor 4, 5 Jahren. Ja, sei es drum wie es sei, es ist, kann man pfeifen, muss man nicht, für mich wird er viel häufiger nicht gegeben oder nicht geahndet, ne? Gar nicht darauf hingewiesen. Und dann juckt es auch keinen. Also,
wie gesagt, Kamavinga auch ein bisschen eben unelegant gewesen. Und dann kann das ja auch gefährliches Spiel sein. So ein bisschen, wie man vielleicht später auch bei Becker und bei Barrios drüber reden. Ein bisschen zu offen die Sohle bla gehabt. Aber ja, ist hart. Und da haben wir natürlich auch ein paar Kommentare hier von unseren Patreons bekommen. Unter anderem vom Nikolai. Nikolai schreibt, hi, aktuell ist der Titelkampf in Spanien ja mal wieder spannend gemacht worden. Wie seht ihr die Osasuna-Entscheidung des Schiedsrichters? Das soll keine Hetze oder sonstiges sein, aber es kann nicht sein, dass Real 3 Spiele in Folge die ein oder andere Fehlentscheidung reingedrückt bekommt. Ich für meinen Teil werde erstmal auf La Liga Fußball verzichten und mich auf die Champions League Spiele beschränken. Ja, da, ja, kann ich auch verstehen, das Gefühl. Mir war schon auch lange schlecht während dieses Spiels und das ist jetzt nicht nur, was der Schiedsrichter gemacht hat, sondern auch, was der Videoschiedsrichter nicht gemacht hat, sich dann teilweise gar nicht eingeschaltet hat. Plus noch viele, viele Off-the-Ball-Fouls gegen Mbappé, die so gar nicht geahndet wurden. Der setzt zum Sprint dann in der Gegenspieler hat nur im Kopf so, ich muss ihm jetzt einfach noch einen Bodycheck mitgeben. Das war schon auch wieder so, ja, wird mir schon auch schlecht und schlecht hinsichtlich, wie das weitergehen kann. Dass es jetzt natürlich auch dann 3 Spiele in Folge so unglücklich verlaufen ist mit Espanyol und dem Derby Elfmeter und jetzt so, ist auch hart, kommt vielleicht auch ein bisschen, hat es Real ein bisschen auch herbeibeschworen, sage ich mal, durch dieses Kommunikado nach dem Espanyol-Spiel, dass du dann eben danach, zufällig danach die ersten beiden Elfmeter der Saison gegen dich kassierst und eben so viel dann sonst noch gegen dich läuft. Wie gesagt, wie ich immer sage, es gibt mal Fehlentscheidungen, mal pro Real, mal gegen Real, jetzt kommt eben alles aktuell irgendwie gefühlt gegen Real und es ist natürlich super bitter, wenn das jetzt in so einer ja, langsam entscheidenden Phase der Saison ist, als vielleicht noch zu Saisonbeginn, wo vielleicht auch Real mal Glück hatte bei Real Sociedad, glaube ich, aber das ist halt, hat aktuell schon eben dieses Geschmäckle, weil, wie gesagt, Schiedsrichter kann man Fehler machen. Wenn dann aber der Videoschiedsrichter nicht dazu kommt und der Schiedsrichter generell so viel laufen lässt, auch gegen Mbappé, ist das einfach, ja, muss man einfach gucken, was läuft da aktuell schief im Verband. Und wie gesagt, Real Madrid ist ja dran, liegt ja sehr viel daran, da was zu ändern. Da gab es auch noch andere Mitteilungen an diesem Wochenende, da kommen wir später noch zu. Aber ja, es war, also allein wenn schon Nikolai die Champions League auch erwähnt hat, es gab ja da diesen Foden-Elfmeter. Ceballos hat da Foden eben auf der Strafraumgrenze irgendwie noch gefoult, ja. Es war eigentlich 1:1 der gleiche Elfmeter wie das, was Vinicius vom Gegenspieler da, weiß ich schon gar nicht mehr, wer es war, bekommen hat. Auch so gerade so auf der Linie, wo man auch sieht, wie das Bein so wegknickt und nicht einfach nur Vinicius einknickt und sich fallen lässt, sondern wo einfach so das linke Bein, das rechte Bein dann einfach umrennt von Vini. Von dem her hätte das eigentlich dann auch da Elfmeter geben müssen. Und wenn es der Hauptschiedsrichter auf dem Feld nicht sieht, dann muss zumindest der Videomann sagen, na, guck's dir nochmal an, das hat man doch erst von Foden. Oder einfach so sagen, jo, da gab's das, auch wenn es Vinicius war, der hat einen bestimmten Ruf, das hat man auch gemerkt beim Schiedsrichter, aber guck sie trotzdem an, weil da war nichts mit Ball im Spiel. So.
Ja, also ob man jetzt La Liga gleich den Rücken komplett kehrt, weiß ich nicht, ob das was, also ja, kann ja jeder machen, wie er will, aber es kann ja auch viele Entscheidungen in der Champions League geben, ne? Mhm. Also da gab es auch schon vogelwilde Entscheidungen. Ich meine, letztes Jahr gegen, war das letztes Jahr Dortmund-Chelsea?
Dortmund PSG, oder?
Vorletztes Jahr? Dann war es nicht letztes Jahr, dann war es vorletztes Jahr, Dortmund, Chelsea, ich glaube an der Stamford Bridge, was gab es, einen Skandal-Elfmeter für Chelsea, also auch so ein Handspiel aus einem Viertelzentimeter als Flanke angeschossen, wo glaube ich auch 95 von 100 Menschen sagen, niemals ist das ein Handelfmeter und einer hat es halt gepfiffen, nämlich just der da im Stadion stand. Also ja, die gibt es auch in der Champions League, die wirklich desaströsen oder schlimmen Fehlentscheidungen. Also weiß ich nicht, ob das... Ich will es jetzt nicht beschwören, ne? Nicht, dass es zack jetzt gegen City eine gibt und dann, ja, muss er wieder La Liga schauen. Aber sie häufen sich. Das wollte ich eigentlich nur zusammenfassend erwähnen. Also die unglücklichen Szenen, die so 50-50 Calls oder die 30-70 Calls, die häufen sich aktuell bei den Real Madrid Spielen. Das ist schon bemerkenswert, dass du sagst, ja, da hast du offenbar auch viel Pech, dass, ne, in der Häufung, dass die nacheinander kommen in verschiedene Ausprägungen, ne, auch dieses Handspiel, gleich zu, was war es, die vierte Minute oder wann, wo der Verteidiger von Osasuna da grätscht, ne, und quasi natürlich mit den Beinen die Flanke blocken will, also der will das natürlich nicht und dann springt ihm der Ball an den Arm. ja, sie häufen sich aktuell und dass sie dann immer zu Ungunsten der Madrilenen ausfallen. Kann ich verstehen, dass da natürlich der Furo groß ist und die ja, der Frust.
Ja, dann gab es natürlich noch eine andere Szene, auf die hat auch Hassan hingewiesen. Hassan schreibt, es ist einfach nicht mehr hinnehmbar. Zwei klare Elfmeter, die gegen Vinicius nicht gegeben werden und dann auch noch die rote Karte für Bellingham, nur weil er fuck off zum Schiedsrichter sagt. Würde ich erstmal einwenden, es war ja nicht zum Schiedsrichter gesagt und trotzdem muss ein Bellingham da, glaube ich, wissen, das F-Wort generell zu unterlassen, weil es einfach auch spanische Schiedsrichter keine Ahnung von englischer Kultur, Fluchkultur haben, so wie Spanier ständig puta madre, hijo puta sagen, sagen die Engländer halt ständig fuck, 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 so wie wir ständig scheiße, scheiße, scheiße sagen. Oh, das war jetzt der Beleidigungsfluchwortkiller im Tiki-Taka-Podcast durch die Decke gegangen. Also, na, kann man auch so und so sehen, können wir gleich diskutieren, aber Hassan schreibt weiter, das muss ein Ende haben. Es gab auch diese Vinicius muerdete und auch Asensio muerdete Rufe, beides heißt übrigens stirb, Visca Barça kennt das ja. Diese sind absolut inakzeptabel. Langsam wird es wirklich zu viel. Vielleicht sollte Real nicht nur überlegen, einfach vom Platz zu gehen, sondern auch ernsthaft in Erwägung zu ziehen, die Liga zu wechseln, wenn solche Ungerechtigkeiten passieren. Ja, auch da kann ich zumindest die Wut verstehen, im Sinne von, dass es herrscht in mir genauso die Fassungslosigkeit über gewisse Entscheidungen. Wie gesagt, den Elfmeter kann man wegen auch ein bisschen ungestüm und ein bisschen auch Selbstschuld. Und auch Bellingham, da, ja, ob es jetzt, es war kein Fuck you, so steht es ja im Schiedsrichterbericht. Also der Schiedsrichter da hat das auch eben offensichtlich falsch verstanden oder hat bewusst gelogen. Es war ein Fuck off und das auch nicht zum Schiedsrichter direkt gesagt, sondern so umdrehen, ach scheiße, Kack hier. Aber auch da, Bellingham müsste lernen, dass Spanier generell mit Englisch wenig am Hut haben und deswegen dann eben da schnell mal, wenn es dann eben so eitle Schiedsrichter sind, die alles persönlich nehmen, dann hier zack, rote Karte, hat ja an seinem Gesicht gesehen vom Schiedsrichter, dass da das ja sehr persönlich genommen hat und da vielleicht schon den auf den Kicker hatte, also auch da wild, aber auch da ist jetzt für mich nicht die absolute Skandalentscheidung an diesem Wochenende, weder der Elfmeter noch das Fuck off, Fuck you, was auch immer. Wie gesagt, da kann Bellingham auch einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
Es ist aber auch wieder eine unglückliche Entscheidung. Mhm. Also unglücklich für Bellingham besonders, dass es ihn jetzt erwischt, wo er es weniger verdient hat, als letzte Woche, wo er es klar verdient hätte. Ne? Letzte Woche hat er ein klares Fuck you, das hat man über die Stadionmikrofone gehört, zum Linienrichter geschrien. Das ist dann schon definitiv zum Linienrichter? Zwingend.
Ich dachte immer so ja. Ein Gegenspieler. Aber.
Nee, ich glaube, also ich hatte es so wahrgenommen. Ja, auf jeden Fall, da hätte ich ihm, wenn ich so gehört hätte, vor allem, weil es ja ein Fuck you ist, da ist ja eine klare Geschichte, da hätte ich ihm rot gegeben. Jetzt hätte ich ihm nicht rot gegeben, sei ehrlich, weil man ja, weil man eigentlich wissen sollte, dass die Engländer, da greife ich was auf, was du vorhin gesagt hast, wirklich die ganze Zeit fuck off sagen. Also hau ab, verpiss dich. Ja. Das ist bei denen halt auch, hör halt auf, ne? Bei unserem Spielfeld. Verpiss dich. Oder leck mich am Arsch, das sind, wären so die Übersetzungen sinngemäß. Ne? Bei denen ist es halt immer das fuck off. Also das sagen die, glaube ich, wirklich in der Premier League hörst du das 100 Mal pro Spiel wahrscheinlich. Und da gibt's nie was, da ist es, das ist einfach auch die Fluchkultur. Aber ich glaube, der Kollege hat ein Fuck you gehört, weil man hat ja hunderte Szenen im spanischen Fernsehen gesehen und ich weiß nicht, bei welcher Sendung es war, dass da jemand quasi dann untertitelt hat oder übersetzt hat, wie der Schiri dem Modric erklärt hat, er hat zu mir Fuck you gesagt. Mhm. Und dann ist es halt ein Missverständnis und er hat es halt 50% des Ausrufs hat er halt falsch verstanden. Ja. Dann kann man aber verstehen, warum er rot gibt. Weil, mein Gott, also wenn du es nicht sagen würdest, könnte ich es nicht falsch hören, sage ich mal so. Ne? Aber andererseits hat er es halt falsch gehört, weil ich bin auch der Meinung, das war nur ein Fuck-off, ein so dahin, hör halt auf, hau halt ab, ey. Ne? So ein dahingemurmeltes und nicht dem Schiedsrichter als Beleidigung gegoltenes. Deswegen finde ich, hatte Bellingham da einfach Pech und hätte es nicht verdient gehabt, rot zu sehen. Aber für mich hätte es letzte Woche verdient gehabt, rot zu sehen. So gesehen kam die rote Karte mit einer Verspätung. Ich bin gespannt. Also normalerweise, wenn der Schiri in seinem Bericht jetzt schreibt, er hat Fuck you zu mir gesagt und die Bilder geben ja da, dass es eindeutig nicht der Fall war, weil er nur Fuck off so vor sich hingemurmelt hat, denke ich, wird es keine lange Sperre geben.
Ja, vielleicht nur ein Spiel, aber vielleicht auch zwei Spiele, das schauen wir mal. Also, das auch wild, wie gesagt, das waren jetzt für mich schon auch Aufreger, aber eben wilder, dass da vorher diese zwei, drei Situationen im Osasuna-Strafraum, dass da nichts passiert, dass auch bei den vielen Checks gegen Mbappé gar nichts passiert und mal wieder das Zeichen Barra Libre für Treter, für Leute, die einfach nur das Spiel zerstören wollen, wo eben Techniker in der Liga nicht so geschützt werden, wie das sein sollte. Und ja, Nikolai hatte nochmal ein anderes Thema mit reingebracht, da auch nochmal Frage von ihm. Nikolai schreibt, nichts gegen Carlo, aber nur einen Wechsel zu tätigen, wenn man eigentlich gewinnen muss, ist auch ein Armutszeugnis. Ein Güler oder sogar Endrick hätte noch Überraschungsmomente erzeugen können. Parallel dominiert Leverkusen die Bayern nach Strich und Faden. Für den Fall, dass Alonso kommen sollte, was denkt ihr, bringt er für Spieler mit? Oh, steckt jetzt einiges drin. Erstmal, ich fand Real nicht so weit weg vom Sieg und da hätte nochmal einer durchrutschen können und konnte. Ja. Und wie gesagt, Modric hatte noch eine Top-Chance und Vini noch
vergeben. Bin ich bei dir.
Deswegen, es ist hart, nur einmal zu wechseln in Unterzahl. Schon klar, speziell in Endrick ist da noch ein guter Konterspieler mit Geschwindigkeit. Aber irgendwo kann ich es ein bisschen verstehen, dass wenn sich Ancelotti umdreht und dann auf die Bank schaut und sich denkt, oh Gott, nee, nicht für dieses Spiel.
Also das denkt er hoffentlich nie, weil dadurch wertet er ja seine Spieler ab. Aber ich kann es auch
verstehen. Aber es ist halt kein Rossellou mehr da, so meine ich.
Ja gut, den hättest du auch nicht gebraucht. Nee, also was du natürlich brauchst, wenn du Unterzahl spielst, sind schnelle Umschaltspieler. Und die hat er ja drauf gehabt mit Vini und Mbappé. Hat er zwei Weltklasse, die weltbesten Umschaltspieler, ne, die into space rennen können, die es gibt auf der Welt auf dem Platz. Die wechselst du da, glaube ich, nicht aus. Also außer natürlich, du merkst, dass sie platt sind oder sie geben ein Signal oder hier, es zwickt ein bisschen oder sind müde. Aber ansonsten ist es ja richtig, in Unterzahl die beiden auf dem Platz zu lassen. Allein, weil Mbappé in der 90. die Riesenchance hat, die einfach super gehalten wurde, macht er ja alles richtig. Ne? Über rechts außen schießt dann auch hoch aus, also eigentlich ein guter Abschluss. Also da hätte er es entscheiden können. Vini hatte ja diese Slalom-Chance von links nach innen, wo er fünf Mann wieder stehen lässt. Absolute Weltklasse-Aktion. Und dann kurz von Lidia klärt einer mit dem Kopf. Ne? Also allein in diesen beiden Szenen, das pure individuelle Klasse mit Speed, mit Athletik und mit Dribbelstärke kombiniert, kannst du deinen Siegtreffer machen und dann hast du als Trainer natürlich alles richtig gemacht, dass du die Spieler auf den Platz lässt. Von daher würde ich dann jetzt nicht zwingend mitgehen, weil du einfach die richtigen Spielertypen auf dem Platz hattest. Aber grundsätzlich, dass er grundsätzlich immer sehr, sehr wenig wechselt und sehr, sehr viel oder sehr, sehr zu lange an seinen Topstars in manchen unwichtigen Spielen festhält, ist auch nicht falsch. Ne? Wie war das? Vini Junior Verletzung nach dem Leganés-Spiel, wo sie 3-0 führten und er musste durchspielen. Also er wechselt nicht immer so, wie man es sich wünschen würde, aber in dem Spiel würde ich sagen, hat er es nicht falsch gemacht. Vor allem Osasuna war ja auch wirklich schwach in Überzahl, wie ich fand. Also Real war selbst in Unterzahl wirklich gut drin im Spiel, hatte da seine Chancen. Wenn sie nicht in Unterzahl sind, gewinnen sie das Spiel hundertprozentig, da bin ich mir sehr sicher. Also so gut war Osasuna in diesem Spiel nicht. Oft genug sind sie klasse zu Hause, ne, im Elster da und unbequem und laufstark etc., aber fußballerisch, spielerisch waren sie sehr limitiert und Real hat das eigentlich in Unterzahl, finde ich, sehr, sehr gut gemacht.
Aber sollte nicht sein. Und nur der Vollständigkeit halber, um Nikolais Frage dann noch zu Ende zu machen, wen dann ein Alonso mitbringen könnte, also gibt es natürlich viele Wünsche von Würz über Frimpong und selbst einen Schick könnte ich mir da vorstellen, einfach weil Real der Bedarf auf der 9 hat und Xhaka ist mit 32 auch noch nicht so super alt, solltest du jetzt einen Rotri nicht kriegen oder so, also da gäbe es schon ein paar Namen, aber das ist alles noch so weit weg und offen, weil ja, warum sollten die keinen großen Titel in dieser Saison gewinnen, dann ist das einfach die Jobgarantie, um mit Ancelotti weiterzumachen und dann ist es vielleicht erst 2026 soweit, aber ich glaube, zumindest wird immer irgendwie an die Personalie Xabi Alonso gekoppelt sein, egal ob Xabi dann mal nach Liverpool, nach München oder nach Madrid geht, ich glaube, da wird ein Würz, glaube ich, immer folgen, weil der, glaube ich, sehr, sehr aufschaut zu Xabi, aber das nur so noch dazu. Champions League können wir zumindest noch sagen, Hinspiel hat sie ja gesagt, ja, Real Madrid gewinnt das und Real Madrid wird viele Ballverluste erzwingen und ja, wer ist denn dieser rothaarige Belgier? Das ist doch nicht mehr Kevin De Bruyne, so ist ja krass, was der alles an Bällen verloren hat.
Oh, der ist washed, der Kerl. Wie alt ist er jetzt? 32? Wirkt eher wie 37. Also, der ist auch Bernardo Silva, den wollte doch Xavi vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren unbedingt zu Barca. Im Nachhinein muss man sagen, um Gottes Willen, zum Glück hat das nicht funktioniert. Zum Glück waren wir pleite. Also wenn du für den 70 gezahlt hättest, der sieht auch schon, der ist 30, glaube ich, spielt auch wie ein 35-Jähriger. Weißt natürlich nicht, woran das aktuell liegt. Ne? Kann ja auch viel Psychologisches sein. Also ist ja bei City super viel Psychologisches. Und kannst ja nicht logisch erklären, dass sie dieses Spiel auch wieder verlieren. Aber ja, sie wirken schon sehr, sehr wie ein Abwasch früherer Zeiten oder wie eine Karikatur ihrer selbst und das ist nur ein halbes Jahr oder ein Jahr her, dass sie eigentlich top Team waren, um mal Pep zu zitieren, aber sie sind nicht mehr diese Mannschaft, deswegen, ich habe es dir gesagt, Real Madrid wird da weiterkommen, da habe ich wenig Zweifel. Das ist natürlich so Gewinn, auch auf die Art und Weise und zu spät, passt wieder zu Real Madrid, passt zu City, ne, in diese Saison, in diese Phase, in der sie gerade sind. Aber zeigt nur auf, vor denen brauchst du dich nicht verstecken. Wie war das? Real hatte 20 Abschlüsse, die meisten aller Teams, die jemals unter Pep Guardiola im Etihad zu Gast waren oder irgendwie sowas. Also historisch quasi. Ja. Deswegen, Real hat sehr gut gespielt. Klar, das am Ende ist wahrscheinlich 2-2, vielleicht sogar das gerechte Ergebnis, aber wäre auch schon ein Top-Ergebnis für Real gewesen. Aber dieses fragile City im Bernabeu, ich habe keine Zweifel.
Ja, und selbst Haaland kann ja noch mal ein, zwei Türchen machen oder so. Der ist schon irgendwo noch ganz gut drauf. Aber da wirkte Real deutlich stabiler, sowohl auch defensiv gegen den Ball, viele Ballverluste erzwungen. Und ja, es ist nicht ganz umsonst, dass City, ich glaube, davor 35 Heimspiele in der Champions League nicht verloren hat und jetzt eben nach 30 Siegen 5 Unentschieden mal wieder verloren hat zu Hause. Also ja, sollte schon reichen am Mittwoch, wenn es Real ähnlich angeht, sprich diszipliniert gegen den Ball und auch eben diese 2-4-Raketten, da waren ja immer auch Bellingham und Rodrigo sehr diszipliniert, immer mit nach hinten reingerückt, aber auch mal mutig nach vorne gehen, also nicht nur mauern und dann einen langen Ball nach vorne spielen, sondern auch vorne drauf gehen. Das war nahezu komplett, wie gesagt, dass du mal City zwischendurch, dass sie mal auch mal 20, 30 Ballkontakte in Folge haben und immer besser werden, immer schneller werden, kannst du nicht komplett immer verhindern, aber wenn jetzt Real Madrid ähnlich so weitermacht wie im Hinspiel, dann wird das schon reichen. Aber wenn jetzt Real wieder so ein Hinspiel angeht, wie damals gegen Chelsea, gegen Juve, gegen Schalke noch vor 10 Jahren.
Gegen Ajax.
Die natürlich auch. Ja. Die ersten drei, da ist man dann irgendwie noch weitergekommen. Aber Ajax natürlich das Paradebeispiel für, kann auch richtig schief gehen. Also sprich, wenn Ancelotti da, ja gut, wir verwalten mal und wir stellen uns jetzt erstmal nur hinten rein und machen dann nur die langen Bälle, ohne irgendwie vorne unter Druck zu setzen, die Fehler zu erzwingen, dann kann das auch noch ziemlich schief gehen. Aber ich bin mal optimistisch und glaube an Carlo. Und das ist die Mannschaft auch will gegen City und nicht nur verteidigen, sondern auch Fehler erpressen will und vielleicht City wehtun will und dann vielleicht gewinnst du sogar mit 2 oder 3 Toren Unterschied. Also ist weit weg, aber wenn du so weitermachst zu Hause, why not?
Also wenn du es ernst nimmst als Real Madrid, kommst du auf jeden Fall weiter. Die müssen es halt ernst nehmen. Das Gute an Real Madrid An- und Abführung ist natürlich, dass sie auch jederzeit den Schalter umstellen können. Ne? Also sie können auch die erste halbe Stunde komplett verpennen, ne, weil sie denken, ja, wir sind schon weiter, oder weil sie denken, ja, gegen die Mannschaft wird es eh locker reichen, und dann kassieren sie ein Gegentor, ne, liegen hinten und dann können sie aber 2, 3 Gänge hochschalten und im Spiel selber wieder ins Spiel kommen, obwohl sie gar nicht im Spiel drin sind oder eben einfach mal zur Halbzeit. Ne? Schwache erste Halbzeit spielen gab es ja zuletzt auch immer wieder und dann einfach in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht zeigen. Ne? Auch bei Atletico, nicht, dass sie so schwach waren, aber da war die erste Halbzeit auch so ein bisschen Fahrt, sage ich mal, ne, im Derby, und in der zweiten Halbzeit kommen sie raus, gehen vorne drauf, spielen ein Pressing, haben 20 wirklich super starke Minuten und können da einfach City 1, 2, 3 Dinge einschenken und dann hast du das Spiel gedreht. Also auch das ist möglich, dass City wirklich mit 1-0 in die Pause geht, mal Haaland, ne, den einen macht und dann steht's pari, außer zur Regel gibt's ja nicht mehr, und dann kommt Real Madrid motiviert aus der zweiten Halbzeit raus und dreht das Spiel noch. Auch das ist möglich, weil wenn sie es ernst nehmen, wenn sie Vollgas geben, werden sie City auch wieder schlagen, weil Man City so dermaßen fragil ist, seelisch, mental, offenbar auch körperlich. Ja. Also das ist ja auch der große Unterschied. Wenn Real Madrid ein Tor kassiert, mein Gott, wir glauben an uns, wir haben unsere eigene Stärke, dann machen wir halt jetzt wieder 1 oder 2. Ja. Aber wenn City ein Tor kassiert, fällt das Kartenhaus zusammen, weil die mental so fragil sind. Und das ist der riesige Unterschied. Und keine Mannschaft ist mental stärker als Real Madrid in Europa. Und deswegen habe ich keine Zweifel, dass Real das wieder gewinnen wird, weil wenn sie es richtig angehen, ne, vom Mindset her, und wenn sie es ernst nehmen.
Ja, Mittwochabend, ich bin wieder live. Falls ihr wieder Lust auf ein Watchalong habt, da könnt ihr gerne auf dem Real Total YouTube-Kanal vorbeischauen. Und jetzt genug Real Madrid. Jetzt kommen wir zu der Mannschaft, die Stand jetzt die formstärkste Mannschaft der Liga ist. Wie gesagt, Barca und Rayo können da nachlegen, sind eigentlich da bisher auf Platz 1 gewesen. Aber jetzt die Mannschaft, die aktuell nicht verlieren kann, in diesem Kalenderjahr in der Liga noch nicht, das sind 6 Spieltage. Einmal in der Copa del Rey vielleicht rausgeflogen, aber einfach schwer zu bespielen und irgendwie ihren Prinzipien treu bleibt. Das ist der FC Getafe. Ja, wie gesagt, tut ein bisschen weh, darüber zu reden, weil die Spielart und Weise mit den katastrophalen Passwerten eigentlich, aber es funktioniert. Und jetzt hat Getafe sogar beim FC Girona gewonnen. Ich war beim Hinspiel in Getafe noch dabei. Da konnte man sagen, da ist Girona aktuell ein bisschen ekliger, griffiger, und Getafe hat wenig Plan nach vorne. Damals hatte Yankel Herrera das Tor gemacht. Der traf auch diesmal zwischenzeitlich zum 1:1 Ausgleich, hat dann aber sogar noch rot gesehen. Und am Ende dann war es Borja Mayoral kurz nach seiner Einwechslung, der dann den Siegtreffer beschert hat. Also Getafe, ich kann es nicht genau erklären, woran es liegt, aber die haben einfach von den letzten 18 Punkten 14 geholt und sind deswegen so das formstärkste Team der Liga. Und ja, dass sie defensiv einfach kaum zu überwinden sind. 18 Gegentore, das ist ein Topwert. Nur Atletico hat weniger Gegentore. Also das ist... Die werden jetzt nicht durchmarschieren bis in den Europapokal, aber soll nur mal zeigen, die sind wieder da und haben jetzt mit dem Abstieg auch nicht mehr so viel zu tun, glaube.
Geteilt beste Rückrundenmannschaft mit dem FC Villarreal.
Mit Villarreal, ja.
11 Punkte aus 5 Spielen geholt, erst 2 Gegentore kassiert. Also sie sind wirklich in dieser Rückrunde oder im Kalenderjahr 2025 wirklich erstaunlich schwach. Stark, nicht schwach. Schwach waren sie bei Atletico, ne? Da haben sie wirklich... In der Copa auf die Mütze bekommen. Da waren sie auch nicht wieder zu erkennen. Das war wirklich auch seltsam. Da haben sie wieder hinten ja, vogelwild gespielt, eine hohe Abwehrlinie gehabt, was sie offenbar auch einfach nicht können, weil dafür muss vorne das Pressing gut sein. Ja. Dann kannst du es dir erlauben, wenn das Pressing vorne nicht gut ist, dann gestattest du dem Gegner viel zu viele Räume und Möglichkeiten, in die Tiefe zu spielen. Also da haben sie es mal wieder fahrig gemacht, so wie gegen Barca vor 1,5 Jahren, falls du dich erinnerst, oder einem Jahr, wo sie auch im Olympiastadion abgeschossen wurden, wo sie gar nicht wie das typische Getafe aussahen. Das war das Spiel gegen Atletico. Ansonsten sind sie das typische Getafe. 30% Ballbesitz, glaube ich, im Schnitt, Nils. Also auch gegen Girona waren es wieder 30. Gegen Deportivo Alavés haben sie auch gewonnen. Hatten sie 34% mit 4 Schüssen aufs Tor. Oder Torschüssen gewonnen. Einer war, glaube ich, aufs Tor oder so. Also es ist auch, weil du sagst, man kann es nicht erklären, naja, sie stehen tief, machen es dir schwer, sind vorne eiskalt geworden, machen ihre wenigen Chancen, wobei gegen Girona hatten sie sogar 10 Torschüsse, aber oft haben sie eben nicht ganz so viele und machen aus einer sehr guten Defensive und recht wenig Torchancen, machen sie eben sehr, sehr viel, weil sie ihre Umschaltmöglichkeiten sehr gut nutzen. Also es ist ein sehr simpler Spielstil, ein sehr enervierender natürlich auch, wenn sie auf taktische Fouls gehen und der Ball ist im Aus und hoppla, wir haben keinen zweiten Ball im Stadion, man kennt es, ne? Aber so holen sie halt ihre Punkte und aktuell haben sie einen Lauf und die Mannschaft glaubt, hat natürlich jetzt Selbstbewusstsein, ne? Sowas kommt ja auch dann immer noch dazu. Und deswegen nervt auch mich ein bisschen ihre Rückrundentabelle, Nils, ja.
Ja, und klar, man kann es teilweise erkennen, allein schon mit dem Blick auf die Statistiken, also auch die La Liga weit die schwächsten Passwerte, durchschnittlich 69%. Ballbesitzen immerhin durchschnittlich 41%, aber das ist auch der drittwenigste Zahl. Sie haben die meisten gelben Karten, 74 Stück, die meisten Fouls durchschnittlich pro Partie, 16, meiste Abseitssituationen, also auch ein bisschen schlampig vorne, gewinnen die meisten Luftzweikämpfe mit 22. Das ist schon, ja, die vertrauen auf ihre Stärken und machen auch nicht viel mehr und müssen nicht zaubern, nicht dribbeln, nicht irgendwie kreatives Umschaltspiel machen. Also einfach nur, okay, wir haben den Ball, bolzen das vor in der Hoffnung, dass irgendwo Borja Mayoral oder ein Uche irgendwo reinsprintet und Gold richtig steht. Von dem her, es funktioniert aktuell. Bordalas, wie gesagt, auch zum Trainer des Monats Januar ausgezeichnet von La Liga. Und aktuell sind sie da und da, dass jetzt auch der FC Girona vielleicht nicht der ganz große Gegner in dieser Saison ist, okay. Aber wie gesagt, die haben das Hinspiel gewonnen, da war ich noch dabei und jetzt auf einmal ist dann Getafe nicht so viel schwächer gewesen im Rückspiel, weil sie auch ein paar mehr Abschlüsse haben. Ist schon wild, aber muss auf jeden Fall mal erwähnt werden, falls sich jemand wundert, so, hä, Getafe, Rückrundentabelle und wie formstärkstes Team, ja. Die sammeln aktuell Punkte wie die Eichhörnchen vorm Winter und das funktioniert einfach. Was funktioniert denn bei Atletico vielleicht nicht mehr? Die hatten jetzt, da habe ich das Spiel so am Samstagabend nebenbei verfolgt, da war ich noch live, als sie gegen Celta Vigo gespielt haben. Wissen wir noch, das Hinspiel, das war ein glücklicher Sieg und spät mal wieder. Dieses Mal lief auch vielleicht gegen Atletico einiges schief. Da redet man früh über eine rote Karte und dann auch über den Elfmeter, die man alle so sehen kann, aber vielleicht auch da so kann man auch anders sehen und diese Entscheidungen laufen da vielleicht auch aktuell gegen Atletico. Also Barrios, die frühe rote Karte, das war Kampf um den Ball, er hat ihn so ein bisschen so den Ball verloren und grätscht so hinterher, aber für mich halt schon auch wieder Bein zu hoch und dann eben siehst du so, wie dann die Sohle aufs Standbein vom Gegenspieler trifft, der steht da so im Rasen drin, knickt so halb um, rutscht weg, oh, kann auch eklig gefährlich werden, kann man geben. Wenn, wie gesagt, da muss es natürlich konsequent geben. Da gab es ja letztens auch Ceballos, hatte, glaube ich, auch im Derby so eine Situation, wo er dann auch da rot sehen kann bis muss, wenn du den so gibst. Also wieder das Hin und Her. Aber da Barrios zumindest, siehst du weniger Zweifel jetzt für die rote Karte als vielleicht beim Elfmeter oder geht beides in Ordnung?
Ja, aber das ist eben wieder so eine Szene, das ist so eine, die sind offenbar sensibilisiert langsam, wenn die Sohle in der Luft ist Und der war, schick dich raus und du hast eine super Zeitlupe, sieht das immer super hart aus und dann geben sie jetzt häufiger rot, aber sie geben es halt auch nicht immer. Mhm. Und in Realgeschwindigkeit war es zu viel Intensität, muss man auch sagen. Ich finde, die Realgeschwindigkeit ist wichtig und die wird den Schiris nie gezeigt, wenn sie an den Bildschirm geschickt werden. Mhm. Das ist schon mal der erste Fehler, das ist ein struktureller Fehler. Die sollte immer gezeigt werden, damit der Schiedsrichter nicht nur eine super Slow-Mo oder ein Standbild bekommt, weil da sieht immer alles furchtbar aus, ne? Die Intensität auf jeden Fall, die war mir zu hoch. Also auch in Realgeschwindigkeit hast du gesehen, boah, der rauscht da rein, das ist schon mindestens dunkelgelb, wenn nicht orange, wenn nicht sogar hellrot. Und dann ist der Fuß in der Luft, oh, dann ist zu viel. Ich glaube trotzdem nicht, dass er so hart reingehen will mit der Intention, den da irgendwie voll umzuhauen. Sondern ich glaube, es ist wieder dieser Schwung. Ein bisschen übermotiviert, aber ich wäre eher bei dunkelgelb gewesen. Aber es ist jetzt auch nicht falsch. Also Fermín López hat eine ähnliche Rote gesehen in der Copa gegen oder was, Copa? Ja, in Valencia auf jeden Fall. Ja. Da will er auch nur durchschwingen, spitzelt den Ball sogar weg und im Follow-Through geht der Fuß halt hoch. Das war für mich noch weniger eine Rote. Also es ist eine harte, es ist keine falsche, aber eine, ja, die muss man nicht geben. Also auch da wieder, mal wird es so entschieden, in der Liga mal so. War Sevilla?
Sevilla, ja.
Nicht Valencia, ja, Sevilla war es. Muss man nicht geben, kann man geben, aber Problem ist 50-50, ne? 50% der Schiris geben es mal, 50% geben es nicht, also da gibt es keine Einigkeit.
Ja. Das, für mich war Gallagher gegen Mallorca mehr rot als jetzt Barrios.
Genau, der ist ähnlich reingerauscht, der ist noch krasser reingerauscht, noch viel rücksichtsloser, ja. Und hat keine Rote gegeben. Ein wunderbares Beispiel, sogar die identische Mannschaft war beides, glaube ich, sogar ein Heimspiel. Ja. Und da gab es wieder keine. Und das ist eben das Hauptproblem und das werden wir gleich nochmal bei Betis Real Sociedad auch nochmal thematisieren. Dass jede Woche sehr ähnliche Szenen komplett unterschiedlich ausgelegt werden. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem in La Liga. Auch natürlich mit Blick auf die vielen Aufreger bei Real Madrid. Dass du super viele Grauszenen hast, die schwer zu entscheiden sind, aber die vom einen Schiri so entschieden werden, vom anderen eben so. Und darüber regen sich natürlich die Vereine auf, weil sie sagen, ja guck mal, letzte Woche gab es da eben keine Rote und jetzt kriegen wir eine. Oder da gab es keinen Handelfmeter, da war doch der Arm auch so angewinkelt, bei uns ist er so und da gibt es einen. Und das ist so das Hauptproblem. Also ich kann verstehen, dass man sie gibt. Ich hätte es bevorzugt, dass es nur gelb ist.
Ja, kann ich gleich ein bisschen genereller ausholen zum Schiedsrichterthema und Kritik und gefährliche Spiele und unterschiedliche Auslegungen. Da hatte nämlich auch Alaves am Wochenende ein Comunicado Oficial veröffentlicht. Also wer hier behauptet, immer nur Real Madrid ist am Meckern, bla, nee, das ist schon auch die letzten Jahre immer auch viele andere Clubs gewesen und speziell dann natürlich in Rückrunden, wo es dann um noch wichtigere Spiele, wichtigere Punkte geht. Alaves hatte jetzt 3-3 gegen Leganés gespielt, hatte da früh 2 Elfmeter bekommen, kann man so und so sehen, am Ende noch einen unglücklichen Ausgleich. Okay, aber Alaves danach eben Pressemitteilung veröffentlicht und ich lese nochmal vor. Alaves ist mit bestimmten Schiedsrichterentscheidungen dieser Saison überhaupt nicht einverstanden. Der Verein wird eine formelle Beschwerde bei den zuständigen Stellen einreichen. Die Anwendung unterschiedlicher Kriterien bei Schlüsselspielen beeinträchtigt die Ergebnisse erheblich. Also da geht es um eine generelle Kritik, nicht jetzt nur, was bei diesem Spiel in Leganés passiert ist, sondern generell in dieser Saison, was einfach mal wieder ein Zeichen ist, dass einfach ziemlich viel unrund läuft beim Verband oder eben, wo es offensichtlich keine Konsequenzen gibt für Fehler von Schiedsrichter, die, wie gesagt, mal passieren können. Aber es geht halt trotzdem immer so weiter. Es ist trotzdem sehr intransparent, auch wenn Michael Born zu Beginn des Real Madrid-Spiels behauptet hat, dass irgendwie 10 Schiedsrichter aus dem Verkehr gezogen seien, was ich nicht glaube, was ich nicht gehört habe, aber vielleicht war es ja einfach mehr. Aber das ist eben der große Vorwurf auch von Real Madrid gewesen, von wegen, es ist ein konsequenzenloses, intransparentes System, was sich auch seit Negreira quasi nicht verändert hat, wo immer noch die gleichen Strukturen sind, wie Schiedsrichter befördert und wieder abgestuft werden. Und deswegen ist das, ja, ist da einiges hoffentlich langsam im Wandel. Das heißt jetzt auch am Montag, da bekommt Real Madrid die Audioaufnahmen von Espanyol und generell soll vielleicht kommt jetzt langsam mal ein Wandel in das System, dass man mehr nachvollziehen kann, wie Schiedsrichter bewertet werden, dass das alles ein bisschen transparenter ist, dass man vielleicht auch irgendwann ein System hat, um nach einem Saisonende sagen zu können, der Schiedsrichter war gut und der hat, vielleicht gibt es ein Punktesystem internes, was transparent ist, der steigt auf, was auch immer, und andere vielleicht, die wenigsten Punkte haben, die müssen vielleicht erstmal nur Segunda Division oder was auch immer. Einfach, wie gesagt, mehr Transparenz, das wünsche ich mir schon auch, wünscht sich Real Madrid, wünscht sich Alaves und ich glaube viele. Nur um das hier mal zu erwähnen, dass es eben nicht nur Real Madrid ist, das gegen Schiedsrichter meckert, später auch noch Imanol bei Real Sociedad, aber ja, wir können da noch irgendwie bleiben bei Atletico, bei Alaves oder generell.
Nur ganz kurz, weil wer immer über Schiedsrichter auch sehr viel gemeckert hat, war Xavi, ne? Der hat ja gefühlt in jedem zweiten Spiel auch immer gelb oder rot bekommen. Und danach bei Picards auch, war auch nicht mehr so happy. Und ich will das nur aufgreifen wegen Stichwort Transparenz, weil er gesagt hat, er würde sich wünschen, dass die Schiedsrichter sich danach stellen müssen und ihre Entscheidungen erklären müssen. Ja. Warum hast du da rot gegeben? Warum hast du da keinen Elfmeter gegeben? Dass sie sich einfach, Frosch im Hals, dass sie sich einfach erklären müssen vor dem Mikrofon. Mhm. Das würde zur Transparenz beitragen. Ne? Das hat er sich gewünscht. Das finde ich einen logischen Ansatz. Das würde auch schon mal helfen, aber...
Ja, und trotzdem haben da La Liga-Schiedsrichter eher das Image, sehr eitel zu sein und ja, Leute, ach nö, ich gebe dir gleich mal rote Karte, wie es jetzt bei Bellingen der Fall war, bla, dass da eben La Liga-Schiedsrichter nicht so ein dickes Fell haben und eben da weniger, ja, es bleibt ein super schwieriges Thema. Also Atletico, die rote Karte hatten wir, dann gab es noch den Elfmeter, wo Robin Lenormand Borja Iglesias auf den Fuß getreten ist, natürlich jetzt auch nicht unbedingt Absicht, aber trifft ihn da halt und Borja Iglesias, ein Mann wie ein Baum und Bär in einem fällt dann natürlich, muss er nicht, glaube ich, aber ja, hat er das Maximum rausgeholt. So hat dann Celta den Elfmeter bekommen. Aspas frisch eingewechselt gewesen, das Ding gemacht. Am Ende gleicht Sörloth noch aus. Auch schwach verteidigt von Celta da. Also da, das 1-1 geht, glaube ich, in Ordnung.
Aber Nils, an der Szene siehst du doch, jetzt haben sie im Derby einen leichten auf den Fußtreter Elfmeter bekommen, die Rochi Blancos, für sich. Da war der Aufschrei groß der Madrilenen hier, das ist doch kein Elfmeter. Und jetzt bekommen sie einen gegen sich, der genauso soft wieder ist. Und das ist ja der Punkt, es erwischt einfach jede Mannschaft wieder und es ist einfach die Inkonsistenz der Schiedsrichter, die, mal hast du Pech, mal hast du Glück. Also auch das ist ja dermaßen soft. Lenormand zieht ja buchstäblich noch den Fuß weg. Also er berührt ihn und merkt, oh hoppla, und zieht ihn sofort weg und der andere schmeißt sich zu Boden und fliegt. Also das ist ein dermaßen leichter Kontakt. Das sollte nicht für Elfmeter reichen. Also ich habe es ja gleich gesagt, ich hätte es auch bevorzugt, dass im Derby das kein Elfmeter ist. Der Ball war da ja auch sogar schon weg, das war auch ein leichter Kontakt. Die Flanke ist schon vorbeigeflogen und das hier ist für mich sogar ein noch leichterer Kontakt. Ich würde es bevorzugen, dass nicht jeder Kontakt Elfmeter ist, weil manchmal, mein Gott, erwischst du jemanden am Fuß, ohne dass du durchtrittst. Also nicht falsch verstehen, das heißt nicht, man darf ab sofort auf Füße treten, wie man will, mit offenen Sohlen. Nee, gar nicht, aber die Schwere des Kontakts sollte schon auch eine Rolle spielen. Ist im deutschen Fußball, heißt es doch immer von der Schiedsrichtergilde so schön, ist der Kontakt ursächlich für das Hinfallen oder ist das ursächlich fürs Foul, ne? Oder ist es eben nur ein Kontakt und der schmeißt sich hin, weil er halt ein bisschen was spürt. Also für mich ist der zu soft, das sollte kein Elfmeter sein. Hier hat, finde ich, Atletico sehr viel Pech gehabt und zwar zweimal. Die erste kann man schon noch eher geben, die rote. Für mich, ich hätte es bevorzugt, sie nicht zu geben. Aber diesen Elfmeter, finde ich, den sollte man nicht geben, weil sonst gibt es 20 Elfmeter pro Spiel und das kann doch keiner wollen.
Es war halt eher noch irgendwie ein Kampf um den Ball als jetzt noch im Derby, aber ja, da weiß schon Borja Iglesias, wenn er sich da fallen lässt, dann kriegt er den bestimmt auch und auch da wieder, es werden gefühlt viel mehr Kontakte im Strafraum gepfiffen als irgendwie außerhalb, wenn da einer umgegrätscht wird und da eben noch zu viel laufen gelassen wird. Ja, wir können mal weitergehen vielleicht mit dem Spiel. Es gab bei Las Palmas eine News jetzt unter der Woche, da wurde der Vertrag mit Alvaro Weiss aufgelöst oder der ist jetzt auf einmal vertragsfrei. Der ist in dieser Saison noch ohne Einsatz, was mich gewundert hat. Der war ja letzte Saison noch top drauf und in unserem Team der Hinrunde und so weiter. Zum Wintertransfer zu Betis kam es aber nicht, wohl irgendwie aus Finanzproblemen oder so. Aber der ist eben jetzt aktuell frei und so Las Palmas eben auch ein bisschen frei im Tiefflug mal wieder jetzt aktuell. Ne, wenn ich schon sage, Getafe ist die formstärkste Mannschaft aktuell, dann Las Palmas die wenigsten geholt hat, aus den letzten 5-6 Spielen ein Pünktchen nur. Und da kam es jetzt zum kleinen Krisenduell. Mallorca und Las Palmas beide noch sieglos gewesen in diesem Kalenderjahr. Mallorca 3-1 gewonnen, das auch verdient und Las Palmas da jetzt aktuell wieder auf dem absteigenden Ast, jetzt wieder nur noch punktgleich mit Valencia auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Also da irgendwie hat da Diego Martinez aktuell wieder die Form verloren, nachdem es ja nach seinem Trainerwechsel ziemlich gut aussah. Zumindest solltet ihr da mal hören, Las Palmas geht es gerade nicht so gut.
Ja, ein Punkt aus 5 Spielen, zweitschwächste Hinrundenmannschaft. Schlechter ist nur Valladolid, die alles verloren haben und dann kommt schon Las Palmas. Also der Schwung, der Trend, der so positiv war im Spätherbst, der ist komplett weg bei Las Palmas und auch komisch. Das mit Weiss übrigens, der für uns der Torhüter der letzten Saison, ne? Oder zumindest Top 3, Top 5. Jo. Also herausragende Saison gespielt. Dann hatte es mich oder uns ja gewundert, dass er überhaupt bei Las Palmas bleibt, weil oft ne, wechselst du natürlich eine Stufe höher, sei jetzt so, weiß ich nicht, Sevilla, Betis, wohin auch immer, ne, so die Riege ungefähr. Oder gehst du halt zu Bournemouth oder ne, sowas. Nee, blieb da und jetzt trennt man sich und löst den Vertrag auf. Hä? Also da muss irgendwas vorgefallen sein, was wir jetzt hier natürlich nicht wissen, aber es ist schon komisch, denn der war wirklich sehr, sehr stark letztes Jahr.
Ja, komisches Ding da, so kurz nach dem Wintertransferfenster, aber auch da finanzielle Probleme, wahrscheinlich konnte ihn Betis jetzt noch nicht verpflichten, egal. Valladolid hat es ja erwähnt, muss man auch erwähnen hier, dass die ja mehr und mehr weniger Lebenszeichen aussenden, wenn schon eine meiner Meinung nach ziemlich wilde und nicht so geeinte, zusammengeschweißte Truppe wie der FC Sevilla locker mit 4-0 bei dir zu Hause gewinnen kann, dann weißt du, das wird ziemlich schwer mit dem Klassenerhalt jetzt. Also Valladolid ist ja eh die Schießbude der Liga. Die Liga, die 52 Gegentore sind der höchste Wert von einem Team zu diesem Zeitpunkt seit 2018. Auch vorne geht sehr wenig. Da sind sie die Mannschaft mit den zweitwenigsten Abschlüssen der Liga, kassieren aber die meisten Abschlüsse mit 16 Stück. Also das ist einfach brutal wenig, was Valladolid da anbietet, und ja, wie gesagt, der Verein eh in Unruhe, weil alle gegen Präsident Ronaldo sind, der weh zu wenig investiert ins Team oder nicht unbedingt nur ans Sportliche denkt, eh schon viel auf- und abgestiegen ist mit seinem neuen Club in Anführungszeichen, und da jetzt eben Valladolid mit 8 Punkten aufs rettende Ufer, glaube ich, kann man da schon fast gratulieren oder zumindest viel Glück wünschen für die St. Gaudener Division. Ja, es sind noch 14 Spieltage, aber also da geben mir selbst Alaves, Valencia, Leganés geben mir da mehr Vitalsignale als Valladolid.
Definitiv. Gratulieren ist hart, ey. Ja. Das ist, hast du versprochen. Man gratuliert nicht zum Abstieg. Ja, da werden die Lichter sehr schnell, sehr, sehr stark ausgehen. Das ist richtig. Allein diese Krisenstimmung, wenn im Verein ja konstant über Monate hinweg so eine Krisenstimmung herrscht, ne, im Umfeld mit den Fans, die gegen das Präsidium protestieren oder generell protestieren gegen was auch immer. Mhm. Das lähmt ja einen Verein auch immer, und das ist ja beispielhaft dafür, dass es dann in der Regel wirklich am Ende sportlich runtergeht. Deswegen, ja, sportlich sind sie ja auch nicht gut, also fußballerisch die Mannschaft an sich, ne, auch nicht die talentierteste, beste, aber wenn dann so eine Krisenstimmung den ganzen Verein quasi lähmt oder im Griff hat, ne, und so eine Stimmung, Anti-Stimmung bei Heimspielen ist, wo, ja, lautstark immer wieder protestiert wird gegen Ronaldo und gegen das Präsidium, dann ist das eben Untergangsstimmung, und dann werden sie untergehen am Saisonende, ja.
Jupp. Und dann hatten wir am Sonntagabend noch ein Partidazo, das hatte ich auch so ein bisschen nebenbei laufen, auch um mal zu gucken, ist Anthony wirklich so gut, und jo, der bringt schon irgendwie einiges an Plus an Geschwindigkeit und Technik mit, und hatte dann auch gegen Real Sociedad Elfmeter rausgeholt, auch so ein Naja-Ding, weil er irgendwo einen Arm spürt und runtergeht, egal, der wurde eh verschossen, hat dann später selbst noch das 1-0 gemacht, schicker Volley von Anthony, und jetzt war es seine 4. Torbeteiligung, glaube ich, im 3. Spiel gefühlt, also er ist gut drauf. Betis war generell in diesem Spiel auch trotz 2 roter Karten bei La Real, waren sie viel druckvoller und wollten das einfach mehr und haben einfach zu Hause ziemlichen Fußball abgerockt, wohingegen Real Sociedad, da gab es so diese Situation vor der roten Karte, wo irgendwie einer hat den Ball und ja, keiner bietet sich an, alles steht nur, alle gucken sich an, jo, was machen wir jetzt so, keiner geht in die Tiefe, startet irgendwo den Motor und wird dann geschickt bedient, und dann, ja, hat sich einfach ein Betis-Mann gedacht, ja, dann nehme ich hier den Ball ab, lauf mal durch, und dann kam es halt zu auch einer Situation, oh, auch richtig schwer, weil, wer hat die rote Karte gesehen, Zubeldia war so irgendwie hinten letzter Mann, aber es waren halt so auf der Höhe vom Angreifer waren noch so 2-3 andere Real Sociedad-Verteidiger. Weiß nicht, ob man da rot geben muss, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Betis-Mann dann schon eher durch gewesen wäre und es bald zu einem Abschluss gekommen wäre. Deswegen ist die rote Karte auch irgendwo hart, aber auch nicht jetzt nicht eine super klare rote Notbremse gewesen, oder?
Ja, eben, das ist ja der Punkt, ne? Deswegen hatte ich ja gesagt, es gab so viele Szenen bei 3 Spielen, die so Grauzone waren, die, wenn du sie gegen dich kassierst, einfach Pech hattest. Ja. Ohne, dass es jetzt super falsch ist, aber es ist halt einfach unglücklich, also das kann man auch anders pfeifen. Mein erster Gedanke war, der wird noch eingeholt. Also wirklich 3 Verteidiger fast auf, also nicht ganz gleich auf mit dem Betis-Stürmer, aber mit einen halben Meter hinter ihm, und du weißt ja, mit Ball wirst du ein bisschen langsamer. Also ich hätte nicht gedacht, dass der durch ist, und ich hätte auch gedacht, es gibt nur Gelb. Und vor allem halt Zubeldia, der Faulende, das auch gedacht, weil du ganz klar siehst, ja, der will den taktisch faulen, weil er denkt, weiß, ja, meint, stoppen. Oh, ich bin ja eh nicht letzter Mann, kann mir ja die taktische Gelbe holen und die mehr oder weniger große Chance zunichte machen und ist dann selber überrascht und sagt, ja, aber da sind doch noch drei, ne, so, oder ja. Da ist doch noch gleiche Höhe, da ist doch mein Kumpel da drüben, also mein verteidigender Mitspieler. Und das war auch ganz klar seine Kommunikation an den Schiri, deswegen, ja, ich glaube auch, dass das eher keine Notbremse hätte sein müssen. Mhm. Aber es ist eben auch nicht falsch, weil faktisch, wenn du das Bild anhältst, ist der natürlich der hinterste Mann. Ja. Also es ist unglücklich, finde ich, auch wieder. Nicht falsch, aber wieder so 50-50 und wieder gegen die eine Mannschaft, die sich denkt, ja, wir wurden ein bisschen, ja nicht beschissen, aber nicht optimal behandelt.
Ja, da hatte dann eben auch L'Areal-Trainer Imanol Alguacil nach dem Spiel so ein Interview gegeben, auch so nach dem Motto, alles gegen uns, also auch da ein bisschen Schiedsrichterkritik oder eben die Beschwerde und wie gesagt, nicht nur Real Madrid äußert sich da, aber gut, das soll nicht noch mehr das Thema, wobei eigentlich kann man auch noch über, dann später hatte Geraldo Becker, hatte auch, ich glaube, Betis hat eine Ecke kurz ausgeführt, die wird dann nach hinten gespielt. Geraldo Becker geht dann auf den Gegenspieler drauf, der Gegenspieler spielt den Ball schnell weg und Geraldo Becker in dem Moment dann tritt halt so auf den Fuß drauf. Gab erst gelb, Videoschiedsrichter sagt, guck's dir nochmal an, auch da dann rot. Auch hart.
Zu hart. Ja, auch hart und zu hart. Also auch da wieder das alte Thema. Wenn du jede Szene anhältst mit Superzeitlupe oder als Standbild sieht alles immer krass aus und natürlich sieht das dann krass aus, wenn du jemanden ein bisschen auf den Knöchel trittst oder die so eine angewinkelte Fußsohle hast und denjenigen dann erwischt, das sieht immer so schlimm aus, dann gibt es aber immer rot, dann haben wir in jedem Spiel eine rote Karte, mindestens eine, und das ist ja nicht im Sinn des Fußballs und der Sache, weil du alles überdramatisierst durch diese Zeitlupen und Standbilder und da bewegen wir uns hin. Im Zeitalter des VAR definitiv generell und in der aktuellen Zeit, in der sich die La Liga-Schiris befinden oder dass sie alle ein bisschen Panik schieben durch die viele Kritik, durch die vielen, den Druck, den die Vereine oder die Verantwortlichen der Vereine machen, sei es durch PKs, sei es durch Kommuniqués, durch Kommunicado Officials etc. Und dann führt das dazu, dass überreguliert wird und es zu viele rote Karten gibt oder zu viele strenge Entscheidungen bei Dingen, die eher vielleicht weniger streng gehandelt werden sollen. Also diese Szene, das sollte kein Rot sein. So ein Foul habe ich im Training bei unserer Amateurmannschaft schon begangen. Und ich spiele mit 50% angezogener Handbremse und vermeide Zweikämpfe. Aber manchmal, du willst halt nach dem Ball kurz nicht mal treten, sondern ihn wegspitzeln oder ihn spielen. Und es ist einfach unglücklich. Der Gegenspieler, der den Ball hat, ist mühschneller am Ball und dein Fuß ist halt einfach in der Luft, weil du ja du schleifst dich die Füße ja nicht, sondern du musst ihn ja ausfahren. Und das ist ein Mini-Kontakt, der ist auch nicht hart. Du ziehst sofort zurück, du weißt, was du machst. Aber wenn du da jedes Mal die Zeitlupe drauflegen würdest oder das Standbild, würdest du sehen, oh mein, der Trüger stempelt ja den Mitspieler zack rot. Nein, das darf nicht jedes Mal rot sein. Das sind einfach Aktionen, die auch mal passieren. Wenn die Härte nicht da ist, wenn die Intensität oder der Tritt nicht ganz klar da ist, sondern nur so ein, ich will den Ball wegspitzeln, versehentliches berühren, sollte das nicht immer rot sein. Deswegen ein bisschen ähnlich wie bei Lenormand, das ist zu weich, um es so knallhart zu bestrafen. Gelb hätte völlig, völlig ausgereicht. Ja.
Zumindest war das nicht mehr allzu spielentscheidend. Betis hatte da schon 3-0 geführt, aber eben auch schon bei den drei Toren mit einem Mann in Überzahl gewesen. Und trotzdem wirkte viel spritziger, druckvoller und Real Sociedad, gut, lange in Unterzahl, da wenig, aber L'Areal, um auf sie mal zu schauen, die haben jetzt von 24 Spieltagen nur 31 Punkte, das ist der schwächste Wert unter Imanol Alguacil, 6 Punkte weniger als im Vorjahr und da hatte man ja schon keine gute Saison mit der Champions League Doppelbelastung, also das sind auch keine allzu guten Signale, macht Real Madrid vielleicht Hoffnung für die Copa del Rey, aber auch trotzdem steht ja L'Areal nicht ganz unverdient im Copa-Halbfinale. Deswegen Vorsicht trotzdem noch vor denen, dann konzentrieren sie sich halt auf den und dann ist es ja fast egal, wo du dann in der Liga landest, aktuell nur Elfter, Betis sich jetzt wieder auch dank Anthony gefangen und auf einmal auf Platz 8 mit auch noch Möglichkeiten nach vorne, wenn der Rayo vielleicht heute Abend verliert. Also ja, nette Tabelle, netter Meisterschaftskampf. Barca, wie gesagt, kann heute Abend Tabellenführer werden. Oder hast du Zweifel gegen Rayo?
Ein bisschen Zweifel habe ich tatsächlich, weil ich habe es nachgeschaut. Von den letzten 7 Spielen gegen Rayo hat Barca nur 2 gewonnen. Das waren die letzten beiden. Davor haben sie 5 Spiele lang nicht gewinnen können gegen Rayo. Also es ist ein bisschen eine unerklärliche Angst gegen eine Real Madrid weiß. Rayo kann sehr unbequem sein. Ne? Gab es auch den ein oder anderen Ausrutscher in der Regel in Vallecas. Ja. Aber Barca hat auch zu Hause sie 2-3 Mal nicht schlagen können. Und die sind eben auch gut drauf, ne? Rayo. in der Saison generell und auch jetzt in der Rückrunde, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Viertbeste Rückrundmannschaft, 3 von 4 gewonnen, 1 unentschieden, 2 Gegentore. Also, das wird, auf dem Papier sieht es leicht aus, ich glaube, das wird nicht leicht. Klar, Barca ist so gut drauf und der Flick, die können jedem immer 3, 4 einschenken, aber man sollte Rayo definitiv nicht unterschätzen. Das ist das eine. Andere Thema noch ganz mini kurz, Anthony, ne? Wir haben ihn gelobt. Ich habe ihn leider, Klammer auf, Klammer zu, auch loben müssen. Und zwar im Rasenfunk, in der Ligatour, war ich am Donnerstag zu Gast. Da ist Anthony auch Thema gewesen. Wie gut er bei Betis plötzlich funktioniert, weil er doch so schlecht war bei United. Also hört euch gerne mal die Rasenfunk-Folge an. Da gab es auch 4, 5 Themen aus dem spanischen Raum, die ich da bieten durfte. Und da war Anthony eben eines dieser Themen.
Mhm, gut, gut. Wir müssen natürlich noch mal kurz auf unsere Tipps schauen. Da geht bisher der Spieltagssieg 15 Punkte jeweils an Pogba und Bastik. Wie gesagt, waren quasi teilweise untippbarer Spieltag, wenn von den Top 5 bisher noch keiner gewonnen hat. Barca könnte ich 2 Pünktchen, du 5 Pünktchen, das ist schon, das geht besser. Immerhin vorne Esef, Sieges, Johannes, da weiter souverän auf den Plätzen 1, 2 und 3. Und ja, dann sind wir jetzt eigentlich am Ende dieser Folge, außer du hast noch was, ne?
Nee.
Das war jetzt auch unsere letzte Folge vor den Wahlen am Sonntag, zumindest den Bundestagswahlen in Deutschland, ne? Und nicht vergessen, lebe so, dass die AfD was dagegen hat. Nicht vergessen, auch bei der AfD profitieren die Reichsten am meisten, ne? Steuerentlastung gibt es primär nur für Millionäre, Milliardäre bei denen. Logisch, mit deren Spenden kann sich die Partei ja auch über Wasser halten. Also, wer nur seine 20, 30, 40.000 im Jahr verdient, könnten wir vielleicht theoretisch auch dazu zählen, dann ist die AfD nicht eure Alternative. Und wenn ihr AfD doch wählen müsst, ist ja hier immer ein freies Land. Vielleicht haben wir hier auch ein paar Millionäre unter unseren Zuhörern. Dann nicht vergessen, schön den Stimmzettel leserlich unterschreiben. Ne? Nicht, dass das irgendwie gekrickelt wird auf dem Stimmzettel. Schön leserlich dann unterschreiben. Okay. Alex hat Briefwahl bestimmt auch schon gemacht.
Nee, muss ich noch machen. Aber mein Aufruf, liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, wählt demokratisch. Wählt nicht. Wählt keine Menschenfeinde. Wählt keine Rassisten. Ja? Alles andere, wählt einfach nur demokratisch. In dem Sinne, hasta la próxima, ne?
Hasta la próxima, euch eine schöne Woche. Wir sehen uns Mittwoch beim Watchalong und hören uns am Montag wieder zur nächsten Folge Tiki-Taka. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.